Ihr Lieben, ich will heute ein bisschen an der Stelle fortfahren, wo wir am Ostersonntag aufgehört haben. Auch wenn Ostersonntag schon 3 Wochen her ist, aber wir sind ja immer noch in der Osterzeit und die geht auch noch bis Pfingsten. Und deshalb geht es in der Predigt heute im weitesten Sinne wieder um Auferstehungskraft. Und am Anfang will ich Ruben Puleo zitieren, der gesagt hat, dass die Bestimmung der Gemeinde ist, das Bild Gottes im Menschen wiederherzustellen. Ja, das ist die Bestimmung der Gemeinde, das Bild Gottes im Menschen wiederherzustellen. Und das wollen wir heute ein Stück weit tun. Lasst uns dafür ganz an den Anfang der Bibel zurückkehren. Die Stellen kennt ihr alle auswendig, aber trotzdem sind sie immer wieder spannend, finde ich. Da wird berichtet, dass Gott zunächst Licht schuf. Ja, wir sind 1. Buch Mose, 1. Kapitel, Schöpfungsbericht. Es wird berichtet, dass Gott zunächst Licht schuf und dann sah, dass es gut war. Genauso erschuf er die Landmassen und die Meere und wieder guckt er das Erschaffene an und befindet es für gut. Als nächstes erschuf Gott die Sonne, den Mond und alle Sterne und wieder sieht er, dass es gut ist. Dann erschafft er die Tiere im Wasser und die Vögel, guckt es wieder an und findet es gut. Als nächstes erschuf Gott alles Herdenvieh und die wilden Tiere und wieder befindet er es für gut. In den Versen 26 und 27 lesen wir: Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als Abbild von uns, uns ähnlich. Sie sollen über die Fische im Meer herrschen, über die Vögel am Himmel und über die Landtiere, über die ganze Erde und alles, was auf ihr kriecht. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, er schuf ihn als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Der Mensch als Abbild von uns, uns ähnlich. In anderen Übersetzungen heißt es, Menschen als unser Bild, uns ähnlich. Durch Frau und Mann soll sichtbar werden, dass es einen Gott gibt und wie er ist. Das ist die erste Bestimmung des Menschen, Gott sichtbar zu machen. Durch ihr Denken und Handeln und Sprechen sollen die Menschen das Wesen Gottes widerspiegeln. Weil Gott den Mensch nach seinem Ebenbild, also ihm ähnlich geschaffen hat, ist das Urteil über den Menschen natürlich auch sehr gut. Wie könnte der perfekte und allmächtige Gott etwas erschaffen, das ihm ähnlich ist und das ihm dann aber nicht gefällt? Ja, das ist ja komplett unmöglich. Also auch das ist gut. Ab Vers 28 lesen wir, Gott segnete sie, also die Menschen, und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben. Gott sagte, zur Nahrung gebe ich euch alle samentragenden Pflanzen und alle samenhaltigen Früchte von Bäumen überall auf der Erde. Allen Landtieren, allen Vögeln und allen Lebewesen, die auf dem Boden kriechen, gebe ich Gras und Blätter zur Nahrung. So geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war tatsächlich sehr gut. Gott ist mit seinem Schöpfungswerk mehr als zufrieden. Sehr gut ist sein Urteil. Während er alles entstehen lässt, ist er auch schon zufrieden. Da wird jeder einzelne Schöpfungsabschnitt für gut befunden. Aber erst als der Mensch, der Gott ähnlich ist, erschaffen wird, lautet das Urteil sehr gut. Die Schöpfung ist erst jetzt vollständig und damit sehr gut, weil jetzt auch der Mensch darin vorkommt und es ist jetzt sozusagen perfekt, weil Gott in den Menschen auf der Erde wohnt. Wirklich sehr gut. Und weil jetzt alles fertig ist, kann Gott sich ausruhen und muss nichts weiteres erschaffen. Am siebten Tag ruht er, die Arbeit ist erledigt, das Ziel ist erreicht. Sehr gut. Wie jedes Urteil, das über mich gesprochen wird, beeinflusst auch Gottes Urteil, wie ich mich selbst sehe, betrachte und über mich nachdenke. Ein Urteil kann meine Identität aufbauen oder zerstören. Gott sieht alles an und findet es sehr gut. Die höchste Instanz des Lebens gibt mir das Prädikat sehr gut. meine Identität ist, Geschöpf Gottes zu sein, ihm ähnlich zu sein und sehr gut. Wann hat dir zuletzt jemand gesagt, dass du sehr gut bist? Hast du das überhaupt schon mal zu hören gekriegt? Viele Eltern kritisieren ständig ihre Kinder und denken, dass ihnen das gut tut und wollen ihnen damit weiterhelfen, dass sie besser werden. Oft genug ist aber auch Kritik von Eltern oder Lehrkräften einfach nur zerstörend, weil sie aus einer Lieblosigkeit kommt oder aus einem Nichterkennen des Potenzials von Menschen. Wieso glaubst ausgerechnet du, dass du das kannst? Du bist zu dumm, das Wasser auszukippen. Oh, was bist du wieder geschickt heute? Du kannst das nicht. Du schaffst das nie und nimmer. Aus dir wird nie was. Mit solchen Urteilen sind schnell Träume zerstört und das Bild von sich selbst verzerrt. Auch so manche Beziehungspartner kritisieren einander häufig. Das kann in ständiger Nörgelei ausarten. Wenn wir uns in der Welt umsehen, stellen wir fest, dass nur noch wenig etwas mit dem sehr gut Gottes zu tun hat. Wenn man bedenkt, wie stark unsere Wälder und Meere zerstört sind, wenn man bedenkt, dass es im All schon nicht mehr genug Platz gibt für all den Müll, den wir in die Erdumlaufbahn schießen, wenn wir den Klimawandel betrachten, dann fragt man sich, wie lange das noch gut gehen kann mit diesem Planeten und wann unsere Erde unbewohnbar wird. Da ist nur noch sehr wenig wirklich sehr gut. Aber so war es nie gedacht und nie gemacht. Als Gott die Erde erschuf, war alles sehr gut. Und auch der Mensch war nicht seinen Trieben überlassen, nicht einsam, gewalttätig, herrschsüchtig, lieblos und boshaft, sondern sehr gut. Die Menschen konnten Gott widerspiegeln, weil sie von ihm erschaffen und mit seinem Lebenshauch angeblasen wurden. So steht es im 1. Mose im 2. Kapitel, Vers 7. Da nahm Gott, der Herr, etwas Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. In diesem Moment erst, als der Lebensatem Gottes oder auch der Geist Gottes den Menschen erfüllt, erst dann wird der Mensch beseelt. Erst jetzt hat der Mensch Gefühle und einen Willen. Und über diesen Menschen mit Körper, Geist und Seele spricht Gott das Urteil sehr gut. Also alles an diesem Menschen gefällt Gott. So ausgestattet, also mit dem Geist Gottes als der bestimmenden Größe im Leben, mit einer Identität, die auf dem Urteil des Höchsten beruhte und dem Urteil sehr gut, ging der Mensch sofort seiner Bestimmung entgegen. Wir lesen im 1. Mose 1, Vers 28, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Fruchtbar zu sein bedeutet nicht nur, dass der Mensch sich vermehren sollte, sondern fruchtbar ist der Mensch auch dann, wenn er allen Gaben und Talenten, die in ihm liegen, Ausdruck gibt. Kennst du alle deine Gaben und Talente? Im Destiny Finder Prozess lassen wir uns von Gott unsere Talente und Gaben zeigen, damit wir den besten Platz finden können, an dem wir unsere Gaben einsetzen und unsere Talente ausleben können. Denn wer mit seinen Gaben und Talenten den Alltag ausfüllt, ja, den Alltag, wer also täglich in seinen Gaben und Talenten unterwegs ist, der erlebt in sich und in der Begegnung mit anderen Bereicherung und Zufriedenheit. Im Garten Eden betrachteten sich die Menschen mit den Augen Gottes. Sie sahen sich selbst als sehr gut, weil Gott sie so sah. Und was Gott an Gaben und Talenten mitgegeben hatte, das bestätigten sie sich gegenseitig, weil sie auch einander mit Gottes Augen ansahen. Da gab es keinen Neid, keine Konkurrenz, keine Eifersucht. Auch Angst oder Unsicherheit gab es nicht. Es gab auch kein sogenanntes Gender Gap, also keinen Unterschied in der Betrachtung und Wertschätzung von Mann und Frau. Die Beziehung der ersten Menschen war von gegenseitiger Wertschätzung und Ehrerbietung und von gegenseitigem Respekt geprägt. So wie Gott den Menschen erschaffen hat, eben ihm ähnlich, hat er ihm Freiheit gegeben. Freiheit ist aber erst sichtbar oder spürbar, wenn man eine Wahl hat. Wenn ich mich nicht für oder gegen etwas entscheiden kann, dann habe ich auch keine Wahl, bin also nicht frei. Deshalb gab es im Paradies den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, von dem Gott zu Adam sagt, von allen Bäumen im Garten sollst du nach Belieben essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, wirst du sterben müssen. Interessanterweise gibt Gott dieses Gebot Adam noch bevor er Eva erschaffen hatte. So ein Gedanke von mir am Rande. Vielleicht hat Eva deshalb der Schlange nachgegeben, die sie ja einlullte mit den Worten, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Und Eva darauf antwortet, natürlich essen wir von den Früchten. Nur von den Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen, sie nicht einmal berühren, sonst müsst ihr sterben. Vielleicht wäre Eva weniger empfänglich für die List der Schlange gewesen, wenn sie dieses Gebot direkt von Gott gehört hätte und nicht nur von Adam, also nur so aus zweiter Hand. Wie auch immer, wir Menschen können und müssen uns immer wieder entscheiden, weil wir die freie Wahl haben. Tue ich das Gute oder tue ich das Böse? Tue ich das, was sich jetzt im Moment gut anfühlt, mich im Moment erleichtert, aber langfristig vielleicht keine guten Konsequenzen hat? Oder tue ich das, was mich jetzt ein bisschen beschneidet, was aber langfristig vielleicht sogar für viele Generationen gut ist? Eine Frage und eine Entscheidung, die wir täglich an vielen Stellen treffen müssen. Kehren wir noch einmal zu dem Baum des Lebens und dem Baum der Erkenntnis zurück. Sie standen mitten im Garten, also mittendrin in Adam und Evas Leben. Nicht irgendwo versteckt, heimlich in der Ecke. Denn Gott hatte keine Angst vor der Freiheit des Menschen. Er ist im Gegenteil der Erfinder der Freiheit. Er kontrolliert weder den Willen noch die Entscheidungen des Menschen. Der freie Wille ist also einer der großen Liebesbeweise Gottes zu uns Menschen. Zusammenfassend kann man sagen, dass sich der Mensch im Paradies in folgender Situation befand. Er war ausgestattet mit einer Identität durch die höchste Instanz des Lebens mit dem Prädikat sehr gut. Er war erfüllt mit dem Geist Gottes als bestimmende Größe. Er war im Besitz der Entscheidungsfreiheit. Er hatte die Möglichkeit zu einem angstfreien Leben in seiner Beziehung zu Gott und seinen Mitmenschen. Denn jeder würdigte und ehrte den anderen. Und der Mensch war von Gott vollkommen angenommen. Lasst euch das nochmal auf der Zunge zergehen, was das für ein Zustand war. Ich weiß, ich bin vom Höchsten der Höchsten als sehr gut befunden worden. Der Geist Gottes in mir bezeugt mir das. Ich bin frei zu entscheiden, habe vor nichts Angst und werde in allen meinen Beziehungen gewürdigt und geehrt und bin vollkommen von Gott angenommen. Wow, das ist himmlisch, oder? Ganz schön schade, dass wir das versemmelt haben. Nichts ist mehr so sehr gut, wie es war, bevor die Menschen von der verbotenen Frucht aßen. Sie sind zwar nicht tot umgefallen, aber ihnen wurden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze. So steht es im 1. Mose 3,7. Gott meinte also einen anderen Tod, als er sagte, dass sie sterben würden, wenn sie vom Baum der Erkenntnis äßen. Was gestorben ist, ist der Geist Gottes in ihnen. Der ihnen das bezeugt, was sie sind, wie sie sind. Der Ausdruck, dass ihnen beiden die Augen geöffnet wurden, beschreibt die Tatsache, dass sich ihre Betrachtungsweise geändert hat. Der Geist Gottes ist nicht mehr die bestimmende Größe, der ihnen ihren Wert bezeugt. Stattdessen regiert jetzt der Egoismus. Sofort spüren die Menschen, dass sie sich voreinander schützen müssen. Schuld, Angst und Kontrolle sind in die Welt gekommen. Und der Mensch versucht ständig, das aus eigener Kraft wieder in den Griff zu kriegen. Es ist aber unmöglich, aus menschlicher Kraft heraus Gott zu gefallen. Wie könnten wir jemals wieder vor ihm bestehen, der alles so perfekt erschaffen hatte? Gott schenkt den Menschen im 1. Testament einen Ausweg. Im 3. Mose 1, 1-4 lesen wir, Und der Herr rief Mose und redete mit ihm aus der Stiftshütte und sprach: Rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen. Wer unter euch dem Herrn ein Opfer darbringen will, der bringe es von dem Vieh, von Rindern oder von Schafen und Ziegen. Will er ein Brandopfer darbringen von Rindern, so opfere er ein männliches Tier, das ohne Fehler ist. An den Eingang der Stiftshütte soll er es bringen, damit es ihn wohlgefällig mache vor dem Herrn. Und er lege seine Hand auf den Kopf des Brandopfers, damit es ihn wohlgefällig mache und für ihn Sühne schaffe. Was hier wichtig ist, ist, dass es ein männliches Tier ist, das geopfert ist. Und dass es ein Tier ohne Fehler ist. Wer also Schuld vor Gott loswerden wollte, musste ein männliches, fehlerfreies Tier zum Priester bringen. Der Priester hat dann nicht den Sünder, den Schuldigen, begutachtet, sondern das Tier. Denn dass der, der das Opfer bringt, den Willen Gottes nicht erfüllt hatte, das war ja eh klar. Und worum es da genau ging, war gar nicht so wichtig. Sondern wichtig war, dass das Tier, das geopfert wird, fehlerfrei war. Darum wurde das Tier begutachtet, ob es als Opfertier tauglich war. War das Tier geeignet, hat sich der Opfernde auf den Kopf des Tieres gestützt und so seine Schuld auf das Tier gelegt und die Reinheit oder Vollkommenheit des Tieres empfangen. Der Opfernde musste das Tier dann selbst schlachten, damit ihm wirklich bewusst wurde, was es heißt, schuldig zu sein und welche Konsequenzen sein Handeln wirklich nach sich zog. Wenn das Ritual vollzogen war, war der Mensch für eine Zeit frei. Da sich mit dem Ritual aber nicht das Wesen des Menschen veränderte, kam es unweigerlich wieder zu Schuld, die wieder durch das Opfern eines Tieres gesühnt werden musste. Das Leben war also davon geprägt, wahrzunehmen, dass man den Willen Gottes nie dauerhaft erfüllen konnte, sondern dass man immer wieder schwach wurde und Schuld auf sich lud. Dieses Problem hat Gott, wie ihr alle wisst, durch Jesus gelöst. Er hat seinen Sohn auf die Erde geschickt, um das Problem der Schuld ein für alle Mal zu lösen. Als Jesus auf der Erde war, wurde er von Gott begutachtet, angeguckt, ob er dafür geeignet war, die Schuld aller Menschen auf sich zu nehmen. Wie die Opfertiere war er männlich und auch er musste fehlerfrei sein. Jesus war der einzige Mensch, der es geschafft hat, das Gesetz Gottes zu erfüllen. Das heißt, immer Gottes Willen zu tun und keine Fehler zu machen. Deshalb war er als Opfer geeignet. Er war fehlerfrei, makellos, schuldlos. Keinerlei Zielverfehlung. Gott hat über Jesus gesagt: Das ist mein über alles geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Gottes Urteil über Jesus war also, dass er als Opfer geeignet war. Am Kreuz kam es dann zu genau dem Austausch, den es beim Brandopfer der Tiere auch gab. Meine Sünde, meine Zielverfehlung, all meine Schuld geht auf Jesus, den perfekten, geliebten Sohn Gottes, und ich bekomme seine Gerechtigkeit, seine Identität als Kind Gottes, das dem Vater Freude macht. Ich bin wieder frei und dieses Mal für immer. So wie ich den Tod von Jesus am Kreuz für mich annehme, bin ich wieder sehr gut. Der Vater im Himmel sieht mich wieder als sein perfektes Geschöpf und ich kann mich auch wieder als perfektes Geschöpf Gottes sehen. Das kann ich nicht nur, sondern das soll ich auch. Ich soll meine ursprüngliche Identität und Bestimmung wieder annehmen und mich vom Heiligen Geist bestimmen lassen, nicht mehr vom Ankläger. Ich bin wieder in diesem Zustand. Ich weiß, ich bin vom Höchsten der Höchsten als sehr gut befunden worden. Der Geist Gottes in mir bezeugt mir das. Ich bin frei zu entscheiden, habe vor nichts Angst und bin vollkommen von Gott angenommen. Durch die Auferstehung von Jesus habe ich neues Leben, bin neu geboren aus dem Geist. Das heißt, dass anders als beim Tieropfer jetzt auch mein Wesen verändert ist. Ich bin eine neue Schöpfung. Durch Jesus Auferstehung. Ich habe wirklich eine neue Identität. Ich habe am Anfang gesagt, dass die Bestimmung der Gemeinde ist, das Bild Gottes im Menschen wiederherzustellen. In der Gemeinde lerne ich, was es heißt, ein neuer Mensch zu sein und diese wunderbare Botschaft, die Botschaft, dass ich wieder in den himmlischen oder paradiesischen Zustand zurück kann, diese Botschaft gebe ich weiter an so viele Menschen wie möglich. Und heute wollen wir uns das wieder bewusst machen, was wir durch Ostern gewonnen haben. Wir wollen uns bewusst machen, dass wir wirklich wieder das Prädikat sehr gut haben. Gott ist mit uns total zufrieden und glücklich. Er findet uns wunderbar. Er sieht uns wieder als die perfekten Geschöpfe, die er kreiert und mit geistlichem Leben ausgefüllt hat. Lasst uns heute das in dieser Auferstehungskraft ergreifen. Wir sind fantastisch, wunderbar, sehr gut, weil Jesus uns seine Gerechtigkeit gegeben hat aus lauter Liebe und Gnade. Einfach so. Nicht, weil wir irgendetwas dazu beigetragen hätten, sondern aus lauter Liebe sind wir gerecht gemacht. Und ich will das jetzt mit euch ein bisschen praktisch machen, indem wir jetzt alle eine sogenannte Honig- oder Segensdusche kriegen. Jan wird uns gleich immer zu zweit in Breakout Rooms schicken und dort sagt ihr euch gegenseitig zu, wie wunderbar und fantastisch ihr von Gott erschaffen seid. Versucht wirklich, Gottes Blick auf euer Gegenüber zu haben. Was denkt Gott Gutes über die andere Person? Was sieht er in ihr? Welches Potenzial? Wenn ihr euer Gegenüber ein bisschen kennt, dann könnt ihr sehr konkrete Sachen ansprechen. Zum Beispiel Talente oder Gaben, von denen ihr wisst. Wenn ihr euer Gegenüber nicht so gut kennt, um konkret zu werden, könnt ihr euch gegenseitig zusprechen, wie schön Gott euch findet, wie sehr er sich über euch freut und wie wunderbar er euch gemacht hat. Wir nehmen uns dafür ungefähr 7 Minuten Zeit. Denkt also dran, dass nach gut 3 Minuten die Rollen zu tauschen sind, damit wirklich jeder gesegnet wird. Und ich schreibe jetzt gleich, bevor Jan die Breakout-Sessions macht, ein paar Ideen in den Chat, damit ihr ein bisschen Material habt, falls ihr nicht spontan eine Idee habt, womit ihr die andere Person segnen könnt. Aber ich vertraue darauf, dass der Heilige Geist euch Worte des Segens geben wird, die ihr euch gegenseitig zusprechen könnt.